Good afternoon. Welcome to this press conference after the NATO meeting of foreign ministers. We'll have the NATO Secretary General joining us remotely from Brussels and the German foreign minister here in Berlin. Secretary General.
Good afternoon. We have just finished our first informal foreign ministerial meeting. Unfortunately, I was not able to attend in person due to COVID, but let me start by thanking you, Anna-Lena, for hosting all the ministers for a free-flowing and constructive political discussion among the ministers. Germany is a staunch defender of the transatlantic bond. And at this turning point for our security, it is more important than ever that Europe and North America continue to stand united. Last night, Finland and Sweden updated ministers on their possible applications for NATO membership. It is up to them to decide if they want to join NATO. We will respect whatever decision they make, because all sovereign nations have the right to choose their own path. Finland and Sweden are NATO's closest partners. If they decide to apply, this would be an historic moment. Their membership in NATO would increase our shared security, demonstrate that NATO's door is open and that aggression does not pay. Today, allies discussed our strong support for Ukraine. The further strengthening of NATO's deterrence and defense and the longer-term implications of the war, including on our future stance towards Russia. Russia's war in Ukraine is not going as Moscow had planned. They failed to take Kiev. They are pulling back from around Kharkiv. Their major offensive in Donbas has stalled. Russia is not achieving its strategic objectives. President Putin wants Ukraine defeated, NATO down, North America and Europe divided. But Ukraine stands, NATO is stronger than ever, Europe and North America are solidly united. Ukraine can win this war. Ukrainians are bravely defending their homeland. To help them to do so, allies have committed and delivered security assistance to Ukraine worth billions of dollars. And over the years, NATO and allies have trained tens of thousands of Ukrainian forces. All of this is making a real difference on the battlefield every day. We must continue to step up and sustain our military support to Ukraine and build on the work of the Ukraine Support Group, which recently met in Ramstein. Ministers also discussed our upcoming Madrid summit. We will make important decisions to reinforce NATO's deterrence and defense to reflect the new security reality in Europe, to further support and engage with like-minded partners near and far, and to adopt our next strategic concept, NATO's blueprint for an age of strategic competition. So, Mr. Baerbock, dear Anna-Lena, once again, thank you for hosting the meeting, and thank you for your strong personal commitment to our alliance. Over to you in Berlin before we take some questions.
Thanks a lot, and thanks that we can have this virtually, and still all the best. It was more than a pity that you could not join us on today's and yesterday's meeting. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Jens, lassen Sie mich einmal zunächst persönlich sagen, wie froh wir sind als Außenministerin und Außenminister, wie froh auch ich persönlich bin, dass wir an diesem Wochenende hier in Berlin als NATO-Mitgliedstaaten zum Austausch in einem informellen Rahmen zusammentreffen konnten und ich als Gastgeberin die Kolleginnen und Kollegen hier willkommen heißen durfte. Ich habe es heute Morgen schon gesagt, informell ist vielleicht nicht das Erste an das, was man denkt, wenn man an NATO denkt, aber diese Zeiten sind andere Zeiten und deswegen war das genau das richtige Treffen in dieser wahnsinnig schwierigen Situation. Sehr schade, dass gerade du, lieber Jens, lieber Herr Generalsekretär, hier in Berlin nicht physisch anwesend sein konntest, obwohl ja das ganze Treffen von der NATO ausgerichtet und organisiert worden ist. Mit dem G7-Treffen im Weißen Haus und dem NATO-Treffen jetzt und dann gleich morgen das Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der EU haben wir so einen ganzen Gipfelmarathon in diesen Tagen hinter und vor uns. Es unterstreicht, wie dramatisch die Lage nach wie vor in der Ukraine ist. Und es unterstreicht aber zugleich, wie stark wir derzeit mit und beieinander stehen. An diesem Wochenende haben all unsere Beratungen natürlich deswegen unter dem Eindruck dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine gestanden. Ein Krieg, in dem jeden einzelnen Tag Menschen getötet, Leben zerstört werden. Das dürfen wir keine Sekunde vergessen. Wir haben sehr umfassend und offen über genau diese Entwicklung vor Ort diskutiert, sie analysiert und besprochen, wie wir die Ukraine weiterhin unterstützen können, was wir in den nächsten Wochen und Monaten tun können, um der Ukraine und vor allen Dingen den Menschen in der Ukraine beizustehen. Wir sind uns einig, dass wir in unseren nationalen Anstrengungen, insbesondere bei der militärischen Unterstützung, nicht nachlassen dürfen und nicht nachlassen werden. Und zwar, solange die Ukraine diese Unterstützung zur Selbstverteidigung ihres Landes braucht. Und auch was die Anstrengungen im Rahmen unserer Bündnisse angeht, bleiben wir am Ball. Uns allen ist bewusst, dieser Krieg wird so schnell nicht zu Ende sein. Der russische Angriff auf die Ukraine, der russische Bruch mit allen Normen des friedlichen Zusammenlebens, insbesondere der europäischen Friedensordnung, das bewusste Zerstören selbst des humanitären Völkerrechts, das ist ein Einschnitt in die internationale Ordnung für die nächsten Jahrzehnte und auch für die Stabilität in den nächsten Jahren. All das hat die Sicherheitslage im eurotransatlantischen Raum einschneidend geändert und es braucht dafür weitreichende strategische Antworten. Und es hat uns hier in Deutschland und in Europa sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, welcher Wert, welche Sicherheit für unser Leben in Demokratie und in Freiheit in der NATO-Allianz liegt. Nach Jahren, in denen es in den NATO-Mitgliedstaaten, gerade auch hier in Deutschland, Vertreterinnen und Vertreter gab, die die NATO als überholtes Auslaufmodell gesehen haben, erleben wir jetzt leider auf die absolut brutalste Art und Weise, warum es eben die NATO eine Sicherheits- und Verteidigungsunion braucht. Und wir erleben auch, und viele von uns in unseren Gesellschaften zum allerersten Mal, dass Sicherheit, Frieden und vor allen Dingen Freiheit nicht vom Himmel fallen und kein Automatismus auf alle Zeiten sind. Das ist, ich muss das zumindest persönlich sagen, keine einfache Erkenntnis. Das ist schmerzhaft, weil es natürlich so viel einfacher ist, gemeinsam mit seinen Freunden und Nachbarn, selbst wenn man unterschiedliche Perspektiven hat, einfach so in Frieden zu leben. Es ist einfacher für den Alltag, es ist einfacher für Diplomatie, es ist einfacher für wirtschaftliche Beziehungen, aber es ist keine Antwort jetzt. Es ist keine Zeit dafür, jetzt einfache Antworten zu geben. Die NATO ist als Bündnis aktueller und wichtiger denn je. Sie bedeutet für uns alle Sicherheit. Und deswegen ist so gut, lieber Herr Generalsekretär, lieber Jens, dass wir dieses inoffizielle Treffen hatten zur Vorbereitung des NATO-Gipfels dann in Madrid, weil eben auch die Bedeutung der NATO in dieser Zeit jetzt eine ganz andere Rolle spielt. Das ist eine andere Identität. und auch die Wahrnehmung der NATO, wenn wir das jetzt verantwortungsvoll gemeinsam gestalten, dieses strategische Konzept zu formulieren, dann wird die Wahrnehmung der NATO nicht nur in unseren Gesellschaften, in den osteuropäischen Ländern war das ja schon ganz, ganz lange der Fall, sondern auch in unseren Gesellschaften, aber auch weltweit eine andere sein können. Nämlich eine Allianz von denjenigen, die sich nicht nur im Notfall verteidigen wollen, sondern auch können, sondern auch eine Allianz derjenigen, die für Werte und das internationale Recht einstehen. Der russische Angriffskrieg hat das bewirkt, was der russische Präsident immer verhindern wollte. Er hat uns alle, die wir gemeinsame Werte und Prinzipien teilen, viel, viel enger als zuvor zusammengebracht und die Rolle und Bedeutung der NATO in Erinnerung gerufen. Das, was Russland immer verhindern wollte, hat auch dazu geführt, dass jetzt zwei Länder sehr wahrscheinlich der NATO beitreten werden, die das eigentlich vor dem 24. Februar nicht geplant hatten. Wenn nun die Bevölkerung in Schweden und Finnland den Wunsch hat, dass ihre Länder der NATO beitreten, ist dies Ausdruck unserer grundlegend veränderten Sicherheitswahrnehmung und der grundlegend veränderten Friedensordnung in Europa. Meine Damen, meine Herren, ich habe es heute Morgen bereits gesagt und ich möchte es hier noch mal aus voller Überzeugung wiederholen. Schweden und Finnland sind nicht nur unsere Partner, nicht nur unsere Freunde, sondern sie sind bereits seit Langem unsere europäischen Familienmitglieder. Daher haben sie unsere vollste Unterstützung bei allen Entscheidungen, die sie mit Blick auf ihre eigene Sicherheit jetzt treffen. Die Türen der NATO sind für sie geöffnet und wenn sie sich entscheiden, durch diese Tür zu gehen, dann werden wir sie mit offenen Armen empfangen. Dass Schweden und Finnland politisch und militärisch bereit für den Beitritt sind, daran besteht kein Zweifel. Das haben die beiden Außenminister gestern auch hier noch einmal sehr deutlich gemacht. Sie sind als Mitglieder von EU und der OSZE Teil unserer europäischen Friedensordnung und ihre Streitkräfte sind ja bereits sehr weitreichend in die Strukturen der NATO integriert. Beide Länder erfüllen NATO-Standards. Beide Länder nehmen auch jetzt schon an NATO-Missionen teil. Ihr Beitritt wird daher unsere Allianz weiter stärken. Sie sind praktisch jetzt schon ohne NATO-Mitglieder zu sein, NATO-Mitglieder nur ohne Mitgliedsausweis. Ich weiß, und darüber habe ich und haben wir alle gemeinsam gestern mit Pekka Haavisto und Ann Linde gesprochen, dass dies für Schweden und Finnland auch ein sehr emotionaler Moment ist. Zum ersten Mal werden alle nordischen Staaten vereint unter einem Sicherheitsdach. Eine Entwicklung, die auch, weil es für die in den Bevölkerungen beider Länder bisher keine Mehrheiten gab, eben ein ganz besonderer Schritt ist und vor ein paar Monaten eigentlich undenkbar war. Und auch ein ganz besonderer Moment für die anderen nordischen Staaten, die ja bereits Mitglied des Verteidigungsbündnisses sind. Den Menschen in Finnland und Schweden, die zu Recht sagen, unsere politische Heimat ist die EU. Unsere Friedensordnung hat ihre Basis in der Schlussakte von Helsinki, in der OSZE. Diesen Menschen möchte ich sagen, und das Gleiche gilt auch hier für uns, mit der NATO gibt es kein Entweder-Oder. Es gibt hier keinen Widerspruch. Die Mitgliedschaft in der NATO ist Ausdruck und Umsetzung des Rechts der freien Bündniswahl, die das souveräne Recht jedes Staates ist. Wie die EU und die OSZE steht auch die NATO für das Primat politischer Lösung und für die regelbasierte internationale Ordnung. Ich habe heute Morgen schon deutlich zum Ausdruck gebracht, dass sollten sich unsere Freunde in Helsinki und Stockholm für den Beitritt entscheiden, was ja sehr wahrscheinlich ist, wir in Deutschland alles dafür tun werden, um diese sensible Zwischenphase, diese Übergangsphase zwischen Beitrittsantrag und Ratifikation so kurz wie überhaupt möglich zu halten. Das ist keine Zwischenphase, keine In-Between-Phase, keine graue Phase überhaupt gibt. Auch darüber haben wir gestern sehr intensiv gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Das sehen eigentlich so gut wie alle so. Und deswegen werden auch wir als Bundesrepublik in einem Fast-Track-Verfahren vorgehen. Das heißt, der Vorschlag der Bundesregierung ist, alle Möglichkeiten zu nutzen, durch einen Kabinettsbeschluss in kürzester Zeit, Sondersitzung des Bundestages, so schnell wie möglich sicherzustellen, dass wir dieses Ratifizierungsverfahren ganz, ganz schnell nicht nur aufs Gleis bringen, sondern im deutschen Recht so verankert haben, dass wir als einer der ersten Länder ratifizieren können. Und ich weiß, und darüber bin ich sehr dankbar, dafür gibt es große und breite Unterstützung im Deutschen Bundestag. Wir hoffen, dass wir hiermit auch eine Zugkraft für die Ratifizierung des Beitritts von Schweden und Finnland in anderen Mitgliedstaaten haben und das entwickeln können. Das haben, wie gesagt, sehr, sehr viele Länder bereits deutlich gemacht. Und wir haben deswegen in einem gemeinsamen Appell, obwohl wir keine Beschlüsse gefasst haben, bei diesem informellen Treffen deutlich für uns vereinbart, Schweden und Finnland, if you're ready, we are ready. Vielen Dank.
Okay, we have time for three or four questions. We'll start with Sedef. Go ahead, Florian.
Vielen Dank, Florian Neuhan vom ZDF. Die Türkei-Frage hat sich ja sicher auch beschäftigt. Der türkische Außenminister hat ja gerade in einer Pressekonferenz Sicherheitsgarantien und andere Bedingungen gestellt. Inwiefern sind Sie bereit, diese Bedingungen zu erfüllen?
Hat es da bereits Vereinbarungen gegeben? Wie optimistisch sind Sie, dass auch die Türkei dieser Ratifizierung zustimmen wird und auch möglichst schnell zustimmen wird? And a question to you, Mr. Secretary General. Do you expect any retaliation measures from Russia? What could that be and how would NATO react if, for example, Russia attacks on cyber attacks or violates the airspace or whatever there could be as a possibility? Thank you.
If that was to me, or...
No, go ahead.
Yeah. First of all, I would just like to highlight that when it comes to Finland and Sweden, of course, these are sovereign, independent Swedish and Finnish decisions. They are now in the final stages of their processes. And throughout the process, it has been very important for me and for NATO to demonstrate that we respect their decision-making processes without trying to interfere or to give them advice. We respect their decisions regardless of what the conclusions will be. Then on Turkey, Turkey is an important ally. Turkey has expressed some concerns, and as we always do in NATO, when there are concerns, when there are questions, we sit down, and I'm confident that we will be able to find a common ground, an agreement, consensus on how to move on the membership issue. Because all allies agree that NATO's door is open. Allies agree that that NATO's enlargement process has been a great success over many, many years, and also that Finland and Sweden qualify for a membership. They are by far our closest partners, have worked with NATO for many, many years. So if Finland and Sweden applies and join NATO, then that will be an historic moment for Europe, for Finland and Sweden, for NATO and for the whole transatlantic bond. It will contribute to strengthen Finland and Sweden, NATO, and also strengthen stability across the Euro-Atlantic area. I have been in contact with Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu. He was attending the meeting yesterday evening, and I expect that we will be able to follow up quickly if Finland and Sweden applies for a membership. When it comes to Russia, of course, we are monitoring closely. We are following very closely Russia's behavior along our borders in the vicinity of NATO territory. And as a reaction to the war in Ukraine, we have significantly both increased our surveillance, our capacity to monitor, but also our military presence in the eastern part of the alliance, including in the Baltic region. More than 40,000 troops under direct NATO command, backed by significant naval and air power. So it is clear that we are there following very closely what Russia is doing, we are also, of course, ready to follow closely if Russia, anyway, try to launch any kind of hybrid cyber attacks against any NATO allied countries. Then let me add that we are also aware that Finland and Sweden are, of course, concerned about the interim period from when they have applied to all the accession, all the national parliaments have ratified the accession protocol. We will try to speed up that process as much as possible. Many allies have stated that they will find fast tracks, as for instance Germany has indicated that this can go quite fast. But anyway, there will be a time period between application and full membership. It is clear that Finnish and Swedish membership matters for NATO. We will look into ways to provide security assurances, including by increasing NATO presence in the region, in the Baltic region, in and around Finland and Sweden, of course in close consultation and based on agreement with Finland and Sweden.
Ganz kurz zum ersten Teil der Frage, der an mich gerichtet war. Genau dazu hat ja gestern das Treffen, wie gesagt, informelles Treffen, wo nur die Außenministerinnen und Außenminister im Raum waren, also sehr vertraulich gedient, dass über offene Fragen, Unklarheiten gemeinsam vertrauensvoll gesprochen werden kann. Da das aber, wie gesagt, ein neues Format ist, das vor allen Dingen das Vertrauen und die Zusammenarbeit und die Offenheit, wo man nicht vorgefertigte Sprechzettel vorliest, sondern auch mal Argumente hin und her tauschen kann, weil das genau dieses Vertrauen stärken soll, werde ich jetzt deswegen nicht auf einer Pressekonferenz darüber sprechen, wie weit man Gespräche, das ist ja bereits bekannt, zwischen dem türkischen Außenminister und dem finnischen Außenminister und der schwedischen Außenministerin entsprechend gegeben. Was ich aber sagen kann, dass trotz dieses furchtbaren Umstands, das hat sich ja keiner gewünscht, die jetzige Situation, für uns alle dieser historische Moment in der Luft lag. Wir sitzen da als Außenministerin und Außenminister, aber eigentlich sitzen wir ja dort nur als Stellvertreterin für Millionen Menschen in unseren Ländern, für Millionen Europäerinnen und für den transatlantischen Raum, die sich nichts sehnlicher wünschen, als weiterhin in Frieden und in Sicherheit und in Freiheit zu leben. Und dieser historische Moment, der lag nicht nur in der Luft, sondern das ist jetzt unsere gemeinsame Verantwortung, dem gerecht zu werden. Und für manche Länder ist das, wie gesagt, was ganz Besonderes, nämlich vor 73 Jahren, wo eben mit Blick auf die nordischen Länder nicht alle gemeinsam in diese Allianz eingetreten sind, ist jetzt der Moment, wo man gerade in dieser Region eben nicht nur zwei weitere Länder aufnehmen würde, sondern für die nordischen Staaten eben auch ihre direkten Nachbarn und Freunde aufnehmen würde. Und auch das ist gestern Abend noch mal sehr, sehr deutlich geworden.
Okay, but it's CNN.
First of all, a question to both the Secretary General and the Foreign Minister. I want to follow up on what the ZDF colleague was saying. You were clearly saying, Secretary General, that right now Turkey's concerns that they have not been fully addressed yet. It's something that you're still talking about. How long do you think that that could hold up the process of accession of Finland and Sweden to NATO? Because, of course, as you say, in that interim process, there is some uncertainty for these countries, and the longer that process takes, the more difficult it is for these countries. You have countries like Germany that want to get this done in a very quick way, but obviously a country like Turkey could hold that back if their concerns are not addressed. And then also, basically on the same topic also, both Sweden and Finland, but especially Finland, is already facing vile threats from the Russian Federation. There's been talk about annihilating Finland. They've already cut off electricity to Finland. What is NATO going to do to make abundantly clear to the Russians that it's not going to allow states that want membership of NATO to be intimidated?
First of all, Turkey has made it clear that their intention is not to block membership. Therefore, I'm confident that we will be able to address the concerns that Turkey has expressed in a way that doesn't delay the membership or the accession process. So my intention is still to have a quick and swift process where we will then sit down with Finland and Sweden if they apply, agree the accession protocol, and then hope and work for a very speedy ratification process in the 30 parliaments. That will take some time. There's no way to prevent that. But the plan is to have this, and that's still my intention, as a process that goes faster than we have seen before. When an ally raises concerns, we have proven over decades in NATO that we are able to sit down and then find consensus, find a way to agree, and then move forward. And that's my intention, that's my plan, and I'm confident that we'll be able to do so also in this case. Because all allies realize the historic magnitude of the moment. This is an historic opportunity we need to seize, and that has been expressed by allies and also discussed yesterday evening. We are ready to sit down with Finland and Sweden and also address their concerns in this interim period. And as I said, this is partly about increasing NATO military presence in the region, on land, at sea, and in the air, of course, in close consultations with Finland and Sweden. We already work closely with Finland and Sweden, for instance, on hybrid threats and cyber threats. We have a center of excellence on hybrid threats in Helsinki. So we have already developed very close ways of working together with them to address some of the threats and challenges they are afraid that they will see more of in this interim period. So we will work closely with them to bridge and to provide assurance measures in the interim period.
Okay, final question, Frankfurt Allgemeine Zeitung.
Thomas Kutschka von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine Frage an die Außenministerin. Bisher hat die NATO ihre Beziehung zu Russland mit 3 Ds beschrieben, Deterrence, Defense und Dialog. Insbesondere Deutschland hat sich immer wieder gegen die Ukraine und soll aus ihrer Sicht im neuen strategischen Konzept ein Bezug hergestellt werden zur NATO-Russland-Grundakte, die bisher ja auch diesen Dialogaspekt geregelt hat.
Which has dealt with this aspect of having a dialogue with Russia.
Dialog muss es immer geben, weil wenn in einer Welt, selbst in einer brutalen Welt, nicht mehr geredet wird, dann ist das Ende vom Miteinander. Und wir als Europäerinnen und als Europäer, wir als transatlantisches Bündnis- und Verteidigungsallianz stehen für die internationale Ordnung, die ja daraus gewachsen ist, dass man sich gemeinsam darauf verständigt hat, was die internationale Ordnung ist. Aber wir haben alle auf brutale Art und Weise festgestellt, dass auch die letzte Dialogform, die wir noch hatten, und das war die OSZE, deswegen habe ich das vorhin so hervorgehoben, dass selbst diese letzte Dialogform von russischer Seite in die Luft gesprengt worden ist. Wir müssen uns mal daran zurückerinnern, dass wir ja nicht nur das Normandie-Format, den Minsker Prozess hatten, wo ja nicht nur Deutschland, sondern auch Frankreich federführend für viele andere Länder gemeinsam versucht hatten, diesen Konflikt friedlich zu lösen, diesen Angriffskrieg abzuwenden, sondern wir hatten eine gemeinsame OSZE-Mission, bei der auch Russland Teil war. Und diese OSZE-Mission wurde von russischer Seite angegriffen. Da sind Menschen in dieser OSZE-Mission ums Leben gekommen. Das heißt, die europäische Friedensordnung, das, woran wir nicht nur geglaubt haben, sondern was wir jeden Tag versucht haben, stark zu machen, nämlich die Orte des Austausches, des Dialoges, gerade im Rahmen der OSZE, die wurden im wahrsten Sinne des Wortes zerbombt. Und damit hatten wir und haben wir gar keine andere Wahl gehabt, als deutlich zu machen. Wir stehen jetzt voll und ganz nicht nur an der Seite der Ukraine, was wir auch vorhin gestanden haben, sondern wir unterstützen die Ukraine militärisch dabei, sich selbst verteidigen zu können. Und nichtsdestotrotz, obwohl wir leider erleben mussten, dass die russische Seite jegliche Form des Dialoges kaputt gemacht hat, die europäische Friedensordnung in Trümmer gelegt hat, haben wir weiterhin, und zwar auf unterschiedlichen Kanälen, und auch wenn ich verstehe, dass man dann Deutschland noch mal besonders herausnimmt, aber eben unterschiedliche Akteure. Der amerikanische Präsident, der französische Präsident, der deutsche Bundeskanzler, der türkische Präsident und viele andere immer wieder versucht, in den Momenten, wo Russland signalisiert hatte, na, man wolle ja vielleicht doch reden, eben mit dem russischen Präsidenten zu telefonieren und deutlich zu machen, wir stehen jederzeit bereit dafür, dass wir nicht nur sprechen, sondern dass Menschen endlich nicht mehr getötet werden. Aber dafür müssen diese Bombardierungen aufhören. Und entsprechend spiegelt auch die neue das neue Konzept der NATO, das Strategic Concept, genau das wieder. Die neue Realität, dass eben die Frage von Abschreckung und Verteidigung, Wehrhaftigkeit, jetzt eine andere Rolle spielt, als sie das vor dem 24. Februar gespielt hat. Weil wir erleben müssen, dass die russische Regierung mit jeglichem Recht gebrochen hat, auch mit der NATO-Russland-Grundakte gebrochen hat. Der zweite Teil Ihrer Frage. Die russische Regierung hat deutlich gemacht, dass auch diese NATO-Russland-Grundakte ihr nichts mehr wert ist. Damit müssen wir jetzt zur Kenntnis nehmen, dass auch diese Grundakte von Russland einseitig aufgekündigt worden ist, nicht von der NATO. Aber wir müssen jetzt erkennen, dass die Aspekte dieser Akte, das, was rundherum vereinbart worden ist, eben für die russische Seite nicht mehr gilt. Und deswegen, das hatten wir bereits auch in der Vergangenheit deutlich gemacht, aber das wird im NATO-Konzept entsprechend auch wiederzufinden sein, stärken wir die Ostflanke. Müssen wir dafür sorgen, dass eben nicht nur die beiden Länder, die jetzt wahrscheinlich beitreten werden, nicht bedroht werden, sondern auch unsere baltischen Partner genauso wie die Länder an der Südflanke. Und wir werden entsprechend dort weitere Fähigkeiten bereitstellen, auch wir als Bundesrepublik Deutschland, um jeden Winkel unseres gemeinsamen Bündnisses im Zweifel verteidigen zu können. Und auch auf die Frage, was hat sich verändert? Die Stolperdrahtlogik, die funktioniert aus meiner Sicht eben nicht mehr, weil wir gesehen haben, dass es nicht darauf ankommen werden wird, ob man Orte, die eingenommen werden sollten, am Ende wieder befreien kann. Weil eingenommene Orte, auch das hat der russische Präsident brutalst deutlich gemacht, bedeuten Kriegsverbrechen, bedeuten die schlimmsten Verbrechen, die wir uns vorstellen können. Und deswegen müssen wir in der Lage sein, jeden Winkel unseres Bündnisgebietes zu verteidigen.
Thank you very much. Then this concludes the press conference. Thank you.
Vielen Dank.